Lasst uns austauschen über die Demut und wie ich heute Morgen ins Spiel bringen möchte, die große Schwester, die Kühnheit, beide, die zusammengehören. Paulus gibt uns Hinweise aus seinem eigenen Leben. 1. Korinther 2, 1 bis 3. Als ich zu euch kam, Geschwister, trat ich auch nicht als glänzender Redner und Weisheitslehrer auf, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Meine Rede und meine Botschaft bestanden nicht aus gewinnenden Weisheitsworten, sondern kamen aus der Erfahrung von Geist und gottgegebener Kraft. Denn ich entschloss mich unter euch von nichts anderem zu wissen als von Jesus Christus und zwar dem Gekreuzigten. Ich kam zu euch in Schwäche und Furcht und mit großem Bangen. Ja, liebe Gemeinde, wir haben das gehört. Einer, der darauf verzichten will, ankommen zu wollen, der darauf verzichten will, gut rüberkommen zu wollen. Und er hat den Mut zur realistischen Beurteilung seiner Lage. Er hat den Mut zur Wirklichkeit und so will ich Demut verstehen. Gegen alle sprachwissenschaftliche Herleitung nehme ich diesen Teil Mut der Demut und möchte Demut beschreiben als Mut zur Wirklichkeit. Demut ist nicht das, was wir heute daraus gemacht haben, also Demütigung oder sich selbst als unwichtig anzusehen. Demut ist Mut zur Wirklichkeit. Zu Paulus. Ja, es reicht ja schon zu hören, wie er seine eigene bescheidene Situation schildert. Das ist ja nicht überzeugend. Ja, kein glänzender Redner, sagt er. Keine überzeugende Performance. Schwäche, Furcht. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er hätte ja jetzt sagen können, aber mein Gott, da ist das Großartige. Das kompensiert sozusagen das, was ich so mickrig bin. Nein, ganz betont will er auch mit seinem Gott keine Show machen. Kein Jesus Christ Superstar, wie im Moment wieder in Hamburg geboten wird. Keine Show. Jesus Christus, und jetzt betont er, das kannst du in Vers 2 nachlesen, er betont den Gekreuzigten ganz besonders. Und er sagt das, liebe Geschwister, in einer Zeit, wo Kreuzigungen gang und gäbe waren. Grausame Machtspiele der Römer vor sensationslüsternem Publikum. Übrigens, das Kreuz als christliches Symbol ist erst im 5. Jahrhundert aufgekommen, hat sich durchgesetzt. Vorher war dieses Zeichen das Zeichen der Christen, nicht das Kreuz. Weil das Kreuz war anstößig in einer Zeit, wo das Kreuz oder die Strafe oder die Todesstrafe, die war für die Armen, die Loser. Da sagt Paulus, im Gekreuzigten zeigt sich Gott. Und das kommt gar nicht gut an in der Gesellschaft damals. Übrigens auch nicht in der Gemeinde. Man merkt das an den Diskussionen, die er führt und wo er ganz betont sagt, ich bin nicht als Weisheitslehrer gekommen. Also ich bin nicht gekommen als einer, der euch jetzt etwas anbietet, was die Gesellschaft aus den Sitzen reißt. Er hat auch Mühe mit seinen Christen, die einseitig an irgendwelchen souveränen, großartigen Vorstellungen festhalten wollen. Ja, und heute würden Marketing-Leute würden sich entsetzt wegdrehen. Na, die würden sagen, man muss sich doch gut verkaufen. Egal, was da für ein dummes Zeug gequatscht wird und vorgetäuscht wird, man muss sich verkaufen, den letzten Schrott, aber großartig verkauft. Mit Demut. Mit Mut zur Wirklichkeit kommst du da nicht weit. Ja, wenn ein Autohersteller sagen würde, naja, mein Auto ist halt auch nur ein Auto. Na, da käme der nicht mit weit. Mit dem, was ja stimmt. Ja. Andersherum wird es gemacht, ja? Wenn du mich nimmst oder wenn du dieses Auto nimmst oder was weiß ich nimmst, dann hast du etwas davon, dann bist du sogar noch etwas Besseres. Ja? Oder du wirst sozusagen in den Vergleich hineingenötigt. Du hast die riesigen Bilder, die überall rumhängen und sagst, so sollst du sein, vergleiche dich bitte mit mir. Und wenn du den Vergleich nicht schaffst, dann bitte nimm das, was ich dir geben kann, dann wirst du so sein wie ich. In der Welt leben wir. Wir leben damit, ja, manch einer wird auch verführt. Und wir lassen in unserer Gesellschaft uns ein bisschen aufpeppen, ja, indem wir ihren Botschaften glauben. Immer wieder werden wir zu Vergleichen aufgefordert und kannst werden wie ich, musst nur meine Versprechen sozusagen annehmen. Wir haben uns daran gewöhnt. Hat Demut da überhaupt eine Chance in unserer Gesellschaft? Und meine Frage ist genau wie die Frage des Paulus heute. Wie weit sind die Kirchen eigentlich schon in diesen gesellschaftlichen Strömungen drin? Ich finde es eine berechtigte Frage, denn man steigt nicht so einfach aus seiner Zeit aus. Man ist irgendwie drin und man ist auch in dem Denken drin und wird davon beeinflusst. Und darum redet Paulus damals mit denen in Korinth, die gut ankommen wollen. Wenn Paulus hier ganz betont sagt, er ist nicht als Weiser gekommen, um sich als Weiser sozusagen herausstellen zu können, dann erinnert mich das daran, dass in der kirchlichen Landschaft wir oft auf die Werte widersetzen wollen. Ja, wir aber haben die Werte und wir wollen mit euch über Werte diskutieren. Das ist richtig, natürlich. Aber wir sollten dabei bescheiden bleiben. Nicht die Werte sind das Entscheidende, sondern Jesus Christus, der gekreuzigt ist, sagt Paulus damals den Korinthern. Und ich glaube, wir müssten es miteinander auch austauschen, immer wieder. Demut, noch einmal zurück zu der Beispielerzählung, die wir eben gehört haben. Jesus erzählt sie und ich habe mich immer wieder dabei gefragt, wieso gelingt es dem einen Beter, der als Pharisäer da geschildert wird, warum gelingt es dem nicht dankbar zu sein vor Gott? Einfach und schlicht dankbar, denn das hätte ja auch zu seiner Wirklichkeit gehört, denn er kann wirklich dankbar sein. Er kann dankbar sein, dass er gebildet ist. Er kann dankbar sein, dass er Zeit genug hat, sich mit den Lebensregeln Gottes zu beschäftigen, sie zu vertiefen. Er kann dankbar sein, dass er in der Lage ist, zu spenden und vieles mehr. Warum braucht der zum Vergleich den anderen? Warum? Warum braucht er besser sein zu wollen? Warum braucht er den Vergleich? Was soll das? Gut. In einer Wettbewerbsgesellschaft wie heute, da wirst du ja geradezu zu erzogen, so zu denken. Das wird viel stärker gefördert. Ja, nimm dies, nimm das, sei besser, ich bin aber besser. Ja, dein Lebenslauf muss in Ordnung sein. Wehe, da ist was drin. Ja, immer höher. Schon die Kinder können nicht mehr unbefangen sein, was sie sind. Die Tragik in unserer Beispielsgeschichte ist ja, dass dieser eine mit seinem Vergleich vor Gott besser sein will. Im Angesicht Gottes macht er sich noch etwas vor. Beim Beten macht er sich etwas vor. Demut wäre, seinen eigenen Platz einzunehmen, raus aus dem Konkurrenzdenken und dem Vergleichen. Verzicht auf Vergleich, denn was soll das mit den Vergleichen? Ja, aus einem Vergleich seine Kraft beziehen zu wollen, ja? Ja gut, man fühlt sich besser, wenn man sich verglichen hat und ist dann auf der besseren Seite. Klar, fühlt man sich besser und das gibt Kraft, ein gutes Gefühl gibt Kraft. Ja, aber wie lange denn? Aus dem Vergleich Kraft ziehen zu wollen, was bringt das? Das ist hohl, wie der Luftballon eben. Wenn die Luft raus ist, dann bist du platt. Wie brüchig ist das? Und das ist die Tragik dieses einen Beters, dass er vor seinem Gott noch nicht innerlich aufgeben kann zu vergleichen. Im Gebet, da wo er doch eigentlich Kraft bekommen könnte, Denn das Gebet, das ist die eigentliche Kraft in dieser Beispielgeschichte, nicht der Vergleich. Das Gebet. Und das Gebet heißt, einfach da sein vor Gott, so wie du bist, ohne dir irgendwas vormachen zu wollen und zu müssen. Ein Raum, wo du sagst, endlich mal ein Raum, wo ich mir nichts mehr vormachen muss. Vor anderen nicht und vor mir selber auch nicht. Vor Gott musst du kein Theater spielen. Das ist Demut. Das ist auch was Befreiendes. Ich muss vor Gott kein Theater spielen. Ich bin im Gebet nicht in einer Wettbewerbssituation. Ist das nicht ein Freiraum, über den man auch aufatmen kann? Und dann sagt ja unser Wochenspruch, dem Demütigen gibt der Gnade. Ja, wohl, im wohltuenden Sinne demütig. Dem Demütigen gibt der Gnade, das meint, dem schenkt Gott Ansehen. Denn Gnade meint, im Alten Testament haben wir ja den Zusammenhang, Gnade gefunden haben in den Augen eines anderen. Und Gnade hat mit Angesehen werden zu tun. Und wenn ich angesehen werde, habe ich Ansehen. Das meint demütig vor Gott. Ja. Ich werde die Gnade, ich spüre etwas von der Gnade, weil ich aus dem Vergleich raus bin. Ich spüre das Ansehen. Ich bin so, wie ich bin, muss nichts aus mir machen. Wie wohltuend. Und der Demütige merkt es, dass er beschenkt ist und will nichts anderes. Nur der. Und er spürt auch die Kraft, gesehen zu sein von seinem Gott. Paulus hat von dieser Kraft gewusst. Ausdrücklich in Vers 1 redet er davon. Und darum betreibt er hier auch keine Selbstdarstellung und auch keine Mitleidstour. Guckt mal hier, wie ich armer gelitten habe. Nein. Er versucht eine Platzeinweisung, einmal natürlich seiner eigenen Situation und auch der von Christen in der Welt und möchte gerne mit seinen Korinthern austauschen über die Situation, in der sie stehen. Und wir müssen sie auch führen, immer wieder. Wir sind als Christen in Deutschland in einer Minderheit geworden, was unseren Einfluss angeht. Und dann geht es darum, dass wir als Kirchen, dass wir miteinander so reden, dass wir nicht mehr sein wollen, als man ist. Das ist auch Demut, Demut von Kirchengemeinden. Nicht mehr sein wollen, als man ist. Obwohl früher der Einfluss wesentlich größer war. Wir werden umdenken müssen und es wird gut, wenn wir es demütig tun, vor unserem Gott. Aber diese Demut hat eine Schwester. Und das zeigt auch Paulus in den heftigen Debatten, die er mit seinen Leuten in Korinth führt. Und diese Schwester ist die Kühnheit. Die Kühnheit, die auf Gott im Gekreuzigten im Unten setzt. Ja, dort unten finde ich Gott an meiner Seite. Das ist doch eine kühne Schau, die der Demütige hat. Werdet demütig, sagt Paulus. Er meint natürlich auch, macht untereinander Frieden in euren Debatten, findet eine Lösung. Aber ich möchte euch zeigen, es gibt noch viel mehr. Es geht um Erlösung, um Umverwandlung, um das Ende von Gewalt, Sünde und Tod. Und darum fordert Paulus seine Leute nicht nur dazu auf, miteinander nett zu sein, sondern er möchte mit ihnen in das Gespräch über einen viel weiteren Horizont kommen. Darüber, ob die Gemeinde Gottes Verwandlungskraft glauben kann und austauschen kann. Und ob etwas von dieser großen Vision bei ihnen ankommt, dass nicht so bleibt, wie es ist. Oder bleibt man gefangen in der Wettbewerbssituation damals oder heute? Kann man unter euch erfahren, was im Leben auf diesen Gott verweist, mitten im Leben, im Unten, und was erfüllt wird, weil man auf diesen Gott und seinen weiten Horizont angewiesen ist? Weil man einen freien Atem hat unter diesem weiten Horizont Gottes und nicht fixiert sein muss auf das, was ja im Moment wie einen überfallen will oder auch eine Gesellschaft überfallen will, weil man keine Lösungen hat. Hat man diesen weiten Blick, den der Demütige haben kann? Kann man bei euch auf dieses Angenommensein bei Gott stoßen und erfahren, was das mit einem Menschen macht, wie befreiend das sein kann? Erfährt man bei euch etwas von diesem Abenteuer eines Lebens mit diesem Gott, obwohl man nicht Erfolgreiches in den Händen hält? Oder muss man in dieser Welt leben, als ob einem die Luft allmählich ausgeht? Manchmal habe ich ja so den Eindruck, es wird immer enger, ja, die Botschaft, die Nachrichten, und so, dass man davon hören könnte, dass Menschen eine Lösung hätten für die drängenden Probleme dieser Welt, ist mir im Moment nicht zugänglich. Dann hat man eher den Eindruck, es wird alles nur noch enger. Und dann mittendrin den Gekreuzigten zu sehen, Gott an unserer Seite zu sehen und einer Vision glauben, die weitergeht. Darum geht es Paulus. Und mit dieser Vision kann man leben. Und die Demut ist dazu eine überragende Hilfe, obwohl man nichts Großartiges vorweisen kann. Auch noch keine überzeugenden Programme, auch unter Kirchens nicht. Keine überzeugenden Programme, so jetzt haben wir es aber und jetzt können wir unseren Menschen etwas anbieten, das müssen sie doch annehmen. Nein, einfach dieses Beschenktsein anzunehmen und zu leben und damit das Leben zu gestalten. Paulus schreibt etwas Interessantes in dem selben Korintherbrief. Mir kommt es manchmal so vor, als habe Gott aus uns oder habe Gott uns ans Ende der Prozession gestellt, an den Platz derer, die zum Tode verurteilt sind, so werden wir zum Schauspiel. Das ist auch eine sehr demütige, eine mutige Standortbeschreibung und Paulus benutzt dazu ein Bild, das tagtäglich ihm vor Augen war. Ob er selber in der Arena war, ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann, aber er hat dieses Bild ständig vor Augen. Diese Gesellschaft damals in Korinth oder die römische Gesellschaft war radikal eingeteilt in Loser, die kämpften nämlich unten in der Arena, und denen, die so in den Ständen auf den Tribünen saßen und sich die Geschichte anguckten und da einen sicheren Platz hatten. Und Paulus lädt seine Leute in Korinth ein und sagt, kommt bitte runter zu mir in die Arena. Da ist euer Platz. Es geht nicht darum, mit Löwen oder so zu kämpfen, sondern eine Schau, nämlich von unten zu haben. Diese Schau von unten, die sieht, wie die Menschen dort oben sicher auf ihren Plätzen sitzen, obwohl sie in einer Gesellschaft leben, die auf Gewalt, auf Ungerechtigkeit und vielem anderen, das morgen zusammenfallen wird, wie das Römische Reich ja dann auch zusammengefallen ist, aufgebaut ist. Und er sagt, kommt runter. Gott hat mich ganz nach unten gestellt und demütig sehe ich das, um den Durchblick zu haben für das, was in unserer Gesellschaft wirklich passiert. Nur wenn du da unten bist, siehst du, auf wie viel Tod, auf wie viel Vergänglichkeit diese Gesellschaft setzt, die in Korinth und heute nicht viel anders. Aber von unten, sagt Paulus, nehmt ihr Gnade Gottes wahr. Dort unten spürt er etwas von diesem Angesehensein. Und von dort unten könnt ihr die Todesstruktur der Arena-Welt, so will ich das mal nennen, der Arena-Gesellschaft, ja, die gebaut ist auf Gewalt, Ungerechtigkeit, mangelnde Solidarität und so weiter. Nur von dort unten kannst du es durchschauen, wenn du oben sitzt nicht. Paulus will seither die Welt von dort unten sehen, wie Menschen einander verachten, die oben auf die unten, die Sieger auf die Verlierer, die oben mit Rang und Namen, unten die Nichts und die Loser. Paulus bittet sozusagen seine Leute, kommt ihr doch wenigstens runter von den vermeintlich sicheren Rängen. Tretet innerlich raus aus der römischen Arena-Gesellschaft. Kommt runter, meine Mitchristen, das ist die Demut, kommt runter, durchschaut, worauf ihr euch da eingelassen habt oder wo man euch immer wieder hineinziehen will, weil ihr eben auch Bestandteil dieser Gesellschaft seid. Aber es ist eine falsche Sicherheit, die euch da angeboten wird. Baut nicht auf die Todesmacht auf, die dort sich niederschlägt, sondern baut auf die Liebe Gottes, baut auf die Kühnheit, eine Vision zu haben, die weit, weit schauen lässt, die darauf schauen lässt, dass Gott kommt. Und mit dieser Vision habt ihr eine lebendige Hoffnung und eine unbändige Sehnsucht, mit diesem Gott und seiner Hoffnungskraft leben zu wollen. Und er lädt seine Leute ein, in der Gemeinde damit anzufangen, das auszutauschen. Was macht das mit dir? Was bewirkt das? Wo kannst du in deinem Alltag befreiter leben? Was hilft dir, nüchtern zu werden? Was hilft uns, Gemeinde als einen Ort zu gestalten, an dem Würde und Leben möglich ist? Nicht aus der Kraft des Vergleichs, sondern aus der Kraft des Gebetes, der Standortbestimmung, der nüchternen Standortbestimmung und der fröhlichen Vision nach vorne. Und ich denke, mit solch einer Vision und solch einer Demut kann man auch Begeisterung für halbe Sachen entwickeln. So möchte ich das mal nennen. Begeisterung für halbe Sachen. Wir möchten ja vieles auch perfekt machen, ja? Aber Begeisterung für halbe Sachen, das kann zum Beispiel sein, dass wir, wie wir das ja auch machen, donnerstags jetzt für 2 Stunden hier auf und ab gehen und verteilen und die Menschen einladen. Kommt doch mal in unsere Kirche, ihr könnt eine Kerze anzünden oder wie auch immer. Und dann trotzdem fröhlich bleiben, auch wenn man 5 bis 10 Mal hört, mit der Kirche habe ich nichts mehr am Hut. Das finde ich die Begeisterung für halbe Sachen. Man geht los und sagt, hier bin ich. Und du, mein Gott, bist doch mit. Und er sagt, ja. Und ich muss jetzt nichts vorweisen, keine Erfolge. Sondern ich weiß, das genügt, weil ich einen weiteren Horizont habe. Freude. Weil ich um meinen Standort weiß. Und Freiheit. Weil ich diese Vision mit anderen teilen kann, des Gottes, der kommt. Wie wir sagen, der erlöst. Amen.